Want to make a difference in your community but not sure how? Go to GoFundMe.com right now and start a GoFundMe. Seriously. Your next fundraiser doesn't have to start in a school parking lot or a church basement. You can start a GoFundMe today in just minutes. Fundraise for yourself, a friend, or family member, or an organization. All that matters is that you care about them. GoFundMe is the trusted place to fundraise for what you care about. With no pressure to hit your fundraising goal, but tons of tools to help you reach it, you can confidently start fundraising right now. Whether it's creative, local, or critical, your cause matters. And there's a reason why GoFundMe is backed by millions and chosen by fundraisers everywhere. It works, and it matters. GoFundMe helps you make a real difference. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
Mir ist aufgefallen, jetzt mal abgesehen von der Weltpolitik und Iran und Israel und diese ganzen scheußlichen Zustände, mir ist aufgefallen, dass sich in der letzten Woche drei hundertste Geburtstage gedrubbelt haben. Jimmy Carter, der noch lebt.
Ja.
Siegfried Unselt, der verstorben ist. Und Truman Capote, auch tot.
Ach, auch ja. 100. Ja,
aber alle 100. Schon tot. Was ist denn da los? Möchtest du eigentlich, Sebastian?
Aber jeder, also, ja, aber ich finde, das zählt ja nicht. Wenn man schon tot ist, hat man ja nicht mal wirklich Geburtstag.
Ja,
weil
das
jede
heißt,
Leiche hat irgendwann den 100. Geburtstag, wenn man immer die Geburtstage hat.
Das heißt also, jeder Mensch wird 100 Jahre alt werden, er erlebt es noch nicht immer.
Ja, natürlich. Ne? Also irgendwann hätte ja jeder seinen 100. gehabt.
Und das bringt mich jetzt schon wieder auf diese kleine Überlegung, die wir letzte Woche leider off the record nur festgehalten haben. Und zwar der Gedanke, dass unser Leben, unsere Existenz eingekeilt ist zwischen zwei Ewigkeiten. Eine ja. Ewigkeit vor unserer Geburt und eine Ewigkeit ja. nach unserem Tod. Und das macht ja, die Zeit unserer Existenz ja absolut nichtig.
Ja, lächerlich klein.
Absolut lächerlich. Klein. Was machen wir hier eigentlich, Sebastian? Warum labern wir hier in diese Mikrofone rein?
Im Nachhinein habe ich mich gefragt, gibt es denn auch eine Ewigkeit vor der Geburt? Also vielleicht hatte ja doch alles einen Anfang.
Ja, aber dann könnte man ja auch sagen, vielleicht hat ja doch alles ein Ende. Dann gibt es ja auch keine Ewigkeit nach dem Tod.
Ja, das stimmt.
Ja.
Ja, weiß man nicht.
Man weiß es einfach nicht. Man weiß viel zu wenig. Wir wissen nicht mal, wie wir hier die richtigen Mikrofone einstellen müssen. Und dann reden wir hier über Ewigkeiten.
Ewigkeit hin oder her. Selbst wenn es nicht ewig wäre, ist es so unfassbar viel länger als die eigentliche Existenz, ja, dass die Existenz als solche, ja, belanglos ist, ja.
Absolut belanglos. Schon allein, wenn du es nur geologisch betrachtest.
Ja.
Ist es ja schon.
Selbst die Hundertjährigen wirken blass vor der Ewigkeit. Immerhin kann ein über 55 Jahre altes Album, das wir für die heutige Episode gehört haben, zumindest eine kleine Ewigkeit erschaffen und dadurch ausstrahlen. Doch zunächst strahlt kaum etwas. Weder Lichter in Sebastians Keller noch Kommentare bei YouTube.
Guten Abend, lieber Nico. 18 Uhr plus 5 Minuten. Ich bin etwas spät dran.
Ist es das akademische
60 durch 5
das Zwölftel.
Sind 12.
Das akademische Zwölftel.
Ja, sozusagen. Aber ich habe eine Entschuldigung. Das Licht im Podcast-Keller flackerte. Da musste erst eine neue Leuchtstoff... Nee, es ist ja gar nicht... Also, wie heißt es denn? LED-Röhre her? Also die... Das, was früher mal eine Leuchtstoffröhre war und jetzt mit LED-Technik funktioniert, musste ausgetauscht werden. weil es war hier wirklich ein sehr unangenehmes Flackern. Und das hätte ich jetzt nicht ausgehalten.
Flackern LED-Leuchten auch?
Ja, komischerweise. Also, ja, diese Lampe ja. Ich weiß nicht, ob man das verallgemeinern kann, aber diese LED-Leuchtstoffröhrenersatzlampe hat geflackert.
Wenn ich mir eines wünschen dürfte, dann wäre es, dass du irgendwann mal dieses kleine Leuchtmittel hinter dir anschalten würdest. Das direkt, also
ja, das kann ich machen.
Zuhörer.
Ich mach's direkt.
Hinter Sebastian steht eine Leuchte, eine Standleuchte offensichtlich, und er sitzt da so wunderbar davor, dass diese das ist ein glühbirnenartiges Leuchtmittel, dass, wenn er das jetzt anstellt, es so aussieht, als wäre ihm ein Licht aufgegangen. Bitte, Sebastian.
Und es geht genau jetzt an.
Irgendwie schön. Es hat was.
Schön, ne?
Also es hat was Daniel Düsen-Tripeskes.
Ja, genau. Und wenn ich, ja, so sitze ich auch ganz gut, ne? Als würde mir jetzt hier gerade oberhalb des Schädels ein Licht aufgehen.
Helferlein hieß der, glaube ich, ne? Das war so ein Handlanger von Daniel Düsentrieb.
Ja, mit Händen, ne? Also das war so Händen. Eine Glühbirne mit Händen. Ja. Hat die jetzt hier leider nicht. Hätte ich auch gut gebrauchen können, weil diese Lampe habe ich häufig für Renovierungsarbeiten im Einsatz, wenn man mal so eine Decke streicht, ne? Oder irgendwo in dunkle Nischen irgendwas Handwerkliches
in
macht.
In den Minen.
Ja, dann nehme ich diese Lampe gerne mal mit.
Jetzt hat es auch etwas.
Hätten wir das auch geklärt.
Ja, es hat etwas Warmes bei dir. Nicht, dass deine Stimme an sich nicht wärmen würde und das, was aus deiner Kehle kommt.
Je nachdem, was da gerade rauskommt.
Ich habe eben unsere aktuelle Episode gehört, und die hörte ja so wunderbar auf mit der Anekdote, dass du dir mal eine Spaghetti durch die Nase gezogen hättest.
Ja. Schon lange her.
Hättest du das auch mit zwei Spaghettis geschafft? Links und rechts quasi.
Naja, also theoretisch schon. Also irgendwo läuft es ja dann zusammen. Ja. Aber ich glaube, jetzt von der Kapazität her, von der Öffnung, gehen wahrscheinlich auch zwei. Ja. Macaroni stelle ich mir schwierig vor, weil die sind ja innen hohl. Und wenn man dazu fest sieht, die zerfleddern vielleicht auch relativ schnell.
Oder
sind vielleicht nicht so stabil.
Ja, oder bei so einer bei einer Melonenbowle mit ganzen Früchten.
Ja. Habe ich jetzt noch nicht getrunken.
Nein.
Obwohl, ich hatte auch schon mal eine negative Erfahrung mit einer Melonenbowle.
Ist das für die Öffentlichkeit bestimmt? Oder wird's wieder?
Weiß ich nicht.
Okay. Sebastian, wenn wir
erzähle ich irgendwann mal.
Ja,
das heben wir uns für die 500. Episode auf, ne? Wenn wir so quasi kurz vor der Hälfte sind. Also das frage ich mich jetzt gerade. Wir werden ja nie die Hälfte der Episoden erreichen, weil, also es sind ja 1001. Man kann es nicht durch zwei teilen.
Noch nicht.
Also,
wer weiß, was die Zukunft bringt. Mit künstlicher Intelligenz ist das eventuell möglich. Ne?
Mit der 500. haben wir es noch nicht geschafft, und mit der 501. sind wir schon wieder drüber.
Es sei denn, wir machen die 1002. Episode, also als Q&A von den Fans, den drei.
Ja, kann man vielleicht
so
auch
als Rückblick
was machen.
Auf die Highlights, das kann man ja wahrscheinlich, wenn wir dann in der 1002. Episode angekommen sind und blicken dann auf die 1001 Episoden zurück und nennen dann die Highlights, das wäre in 10 Minuten abgefrühstückt.
Ja, das stimmt. Aber wer weiß, vielleicht haben wir ja auch schon Reaktionen in unserem neuen YouTube-Kanal. Ich habe jetzt noch gar nicht geguckt, und ich habe YouTube gerade zufällig noch auf, weil, ich sehe gerade Ringo Starr. Warum kommen wir vielleicht gleich nochmal drauf?
Oh, Sebastian teasert.
Ja, genau.
Die Fans sind schon aus dem Häuschen, weil sie denken, es ging jetzt endlich mal um die Beatles und sie würden endlich mal Musik hören. Aber ich kann sie jetzt schon beruhigen, es geht um Musik. Bleiben Sie dran.
Genau, aber es geht nicht um die Beatles. Und aber dieses Video, was hier gerade noch auf ist, sehe ich gerade, hat 16.155 Kommentare.
Also 16.155 mehr als unser gesamter YouTube-Kanal hat.
Ja, wahrscheinlich schon. Und das werde ich jetzt mal direkt überprüfen.
Das ist auch so ein bisschen, je mehr Kanäle man ja bespielt, umso mehr Aufmerksamkeit muss man dem Ganzen widmen. Und da macht sich so eine gewisse Fatigue breit. Zumindest ist es bei mir so. Deswegen habe ich schon vor einigen Jahren ja mich von diversen Messaging-Apps verabschiedet. WhatsApp zum Beispiel. Ich war bei Instagram, habe ich vor 5 Jahren, glaube ich, gelöscht. Ich war bei Twitter 10 Jahre aktiv, bin ich seit 2-3 Jahren auch nicht mehr. Und jetzt durch den Podcast, der mit Vorbereitungen und Post-Production und eben dem Bespielen diverser Kanäle ja einhergeht, das ist schon stressig und ich könnte mir so einen Helfer leihen. Das wäre schön. Also wenn du den irgendwie mal bauen könntest in deinem Keller, dann wäre ich dir sehr dankbar. Oder falls da irgendwelche Bewerbungen vielleicht eintrudeln, als Kommentare ruhig auf dem YouTube-Kanal. Wir zahlen nichts und sind aber recht sympathisch.
Ja, genau.
Bist du jetzt auf unserem YouTube-Kanal? Ja. Ich bin eine Woche nicht mehr.
Ich bin da. Und was mich wirklich überrascht, ne, die jetzt gerade veröffentlichte Episode Rufus Wainwright, hat schon 20 Aufrufe.
Das können nur, Bots sein.
Ist ja vor 3 Stunden erst veröffentlicht worden. Ja. Erstaunlich. Ja, aber ganz ehrlich, ne? Und die Cocteau Twins, ne? Vorletzte Episode nur 9. Aber Violent Femmes, 33.
Femmes?
Jetzt sehe ich hier leider. Femmes, ja. Wusste ich damals, ja, kann ich mir nicht merken. Aber ich sehe leider nie so recht, wo denn Kommentare sind zu welchen Episoden. 0 Kommentare. Das sehe ich leider jetzt nicht auf der Übersicht.
Da musst du in dieses, du musst dich erst einloggen.
Ah, das ist mir jetzt so kompliziert.
Ja, das.
Aber ich gucke mal. Also da, wo die meisten Aufrufe sind, da müssten doch eigentlich auch mal ein paar Kommentare sein. Vielleicht hat ja Rufus schon Kommentare. Die Rufus-Folge.
Oder er hat selbst kommentiert. Im Und zwar über seinen
Anwalt.
Nicht über seinen Anwalt, über seinen deutsch sprechenden Ehemann Jörn, der uns so richtig zur Sau macht,
genau,
dass wir Copyright-Verletzungen hier begehen. Noch und nöcher.
Ja. Wu hat auch schon 32 Aufrufe bekommen. Da kann auch mal ein Kommentar dabei sein. 0 Kommentare.
Also ich bin gar nicht jetzt explizit an die Hörer oder den Hörer gerichtet. Ich bin gar nicht traurig, dass da noch nirgendwo kommentiert worden ist. Ich finde es viel schöner, wenn es so ruhig ist. Und ich weiß seit Mittwoch, wie sehr ich Ruhe schätze. Und zwar, ich war am Mittwoch zum ersten Mal seit Jahren mal wieder bei einem Geburtstag. Und dieser Geburtstag
du Armer.
Etwas größer aufgezogen. Es handelte sich um einen Doppelgeburtstag. Einer wurde 49, der andere 50. Und es fand im örtlichen Speisesaal der Schützenhalle statt.
Ja.
Und es waren etwa 100 Mann, plus minus 10, zugegen. Und jetzt sind wir eigentlich bei unserem Thema Musik und auch Lautstärke. Es fing erst ganz normal an und es war ganz angenehm. Man stand an Stehtischen, man unterhielt sich angeregt. Noch konnte man das, da der Alkoholpegel überschaubar war. Das Buffet war hervorragend. Also was man sich nur wünschen konnte, es schmeckte ganz hervorragend. Und dann bemerkte ich aber schon im Hintergrund, da wurde auf so einer kleinen improvisierten Bühne die offensichtlich sonst nicht in diesem Speisesaal stand, da wurde was aufgebaut. Es wurde auf einmal, das Licht wurde rot, Leute gingen mit Instrumenten zur Bühne und mir schwante...
Oh, also mit Liveband?
Es war eine Liveband. Mir schwante Übles,
okay.
Denn mit Blick auf die Dimensionen dieses Raums und der ohnehin schon angespannten Menschenmassenlage, da dachte ich, hoffentlich haben sie an die Peaks und die Dezibel gedacht. Hoffentlich haben sie den Limiter und ja, die Kompressoren richtig eingestellt. Sonst wird das in einem Desaster enden. Ich sollte recht behalten. Sie stiegen ein mit Covern. Also zuerst ein Happy Birthday. Und es ging dann los mit Cover-Songs der, ich glaube, der 80er Jahre. Ich kannte sie, aber ich wüsste jetzt nicht, wie sie heißen. Aber man kannte diese, okay, Songs. Gut gespielt.
Deutsche Englisch, Songs oder englische?
Englische Songs. Englisch. Mhm. Gut.
Sing noch mal einen vor, damit
ich kann
so
mich an keinen erinnern, aber es sind so Sachen, die kennt man. Das Problem war nur, es war viel, viel, viel zu laut. Hätten sie das um, ich sag mal so, um 300% leiser gedreht, sodass man sich, okay, auch noch unterhalten konnte. Das wäre wirklich wunderbar gewesen. Also die eine Hälfte des Saals fing an zu zappeln. Man möge es Tanzen nennen. Die andere Hälfte blieb an den Tischen stehen und machte das weiter, was sie vor der Band gemacht haben. Nur eben schrie man sich jetzt an, man unterhielt sich nicht mehr. Und ich habe mich dann zurückgezogen an die entgegengesetzte Wand des Speisesaals, um möglichst weit weg von dieser Band zu sein. Und ich lehnte mich an die Wand an und die vibrierte. Und da dachte ich, ich schau doch mal auf meine Uhr, wie spät ist es denn? Ne? Nach dem vierten Song. Von links schrie mir einer was ins Ohr. Jemand, den ich seit Jahren nicht gesehen habe. Ich hätte mich gerne mit ihm unterhalten, aber es ging nicht. Er hat irgendwas von Hochzeit und Kind erzählt. Mehr habe ich nicht verstanden. Dann kam von der anderen Seite noch einer und schrie mir irgendwie was rein, ob ich noch was zu trinken haben wollte. Dann war der auf einmal weg. Mehr habe ich nicht mehr verstanden. Und ich schaute so auf die Uhr und da waren 6 Warnhinweise. Und ich dachte schon, hoppala, ist Unwetter im Anzug, weiß nicht, muss ich mich vorbereiten. Und da sagte mir meine Apple Watch 6-mal, dass ein kritischer Geräuschpegel erreicht worden ist. Und ich glaube, 4-mal hieß es, die Umgebungslautstärke hat 90 Dezibel überschritten und 2-mal 100 Dezibel. Und da wusste ich, ich bilde mir das nicht ein, Zahlen lügen nicht, und habe mich dann so gegen 10 nach 10 auf den Weg gemacht.
Und nach 10 nach 10 war für dich die Party schon.
Es ging um 19.30 Uhr okay, los und ich habe meine Schwäche erkannt. Ich habe die anderen Profis dort nur bewundernd angestarrt, die so weitermachten wie bisher auch. Die tanzten und redeten und tranken, aber ich schaffte es nicht. Ich bin da zu filigran, zu mimosenhaft und wahrscheinlich fehlt mir auch die Kondition. Ich hatte tatsächlich sogar Probleme zu atmen. Das schlug mir so auf die...
Oh.
Also da dachte ich, so muss sich Sebastian während seiner Lungenentzündung gefühlt haben. Ich kriegte keine Luft mehr durch diese Bässe. Und als ich dann im Bett lag, also 2 Stunden hat das Minimum gedauert, ehe das Dröhnen in meinen Ohren mich in den Schlaf entlassen hat. Und das war mein Erstkontakt nach vielen, vielen Jahren mit einer Geburtstagsparty. Und
okay.
Ja, die Band war sicherlich gut, also, aber es war zu laut. Es war wirklich zu laut.
Das ist schade.
Das ist wirklich schade.
Mhm. Und jetzt habe ich gerade mal geguckt, wie laut sind denn so 100 Dezibel? Ja. Habe ich jetzt überhaupt keine Vorstellung von gehabt und bin jetzt rein zufällig auf die Top 10 der lautesten Geräusche der Welt gestoßen.
Soll ich dir den Namen der Band sagen, ob der auftaucht?
Mal sehen, vielleicht kommt's vorne. Ja. Aber ich bin überrascht, weil Platz 10, also sozusagen der leiseste unter den Lauten, ja, ist schon ein Kampfjet.
Aha.
Mit 140 Dezibel.
Oh.
Und hier steht Gehörschutz unabdingbar.
Ja.
Aber hätte ich jetzt gedacht, dass das lauter ist, ne? Dann Platz 9, Start eines Space Shuttles, 170 Dezibel.
Was man jetzt nicht so oft hört.
Ja. Platz 8 finde ich auch sehr überraschend. Das ist nämlich der Gesang eines Pottwals mit bis zu 174 Dezibel.
Hm. Gut, der muss weit reichen, ne? Aber ja, ist das, das ist dann unter Wasser gemessen, ist das da dasselbe wie in Luft? Das ist eine interessante Frage, ne? Also,
das weiß ich nicht.
Ist die Lautstärke unter Wasser ähnlich laut oder leise wie oberhalb?
Ich würde sagen leiser. Ich hätte jetzt gedacht leiser.
Aber gut, ich meine, Dezibel müssen ja Dezibel sein. Und wenn der Pottwal, ich meine, dann könnte man auch sagen, der Pottwal wiegt weniger. Aber de facto wiegt er ja nun mal das, was er wiegt.
Ja.
Was ist denn nun Platz 1? Spann uns doch nicht so auf die...
Ja, aber ich finde auch Platz 7. Platz 7 ist total interessant, weil damit hätte ich auch nicht gerechnet. 180 Dezibel, Ausbruch des Vulkans Krakatau in Indonesien im Jahr 1883. Da ist das offenbar schon gemessen worden.
Oder man hört es heute
nämlich
noch.
Ja, wer weiß. Aber gilt als eines der lautesten Geräusche, die je gemessen wurden.
Ja, und also ich könnte schon sagen, dass die Band sich auch The Krakatau's nennen könnte, die ich da gehört habe. Also so muss ich das damals angehört haben. Eruptive Musik.
Ich gehe mal direkt auf die Top 3, ja. Wir überspringen ein paar. Platz 3, 235 Dezibel, Erdbeben der Stärke 5.
Aha. Hätte ich nicht gedacht.
Ja. Hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Na gut.
Aber so, wo gemessen? Wo gemessen? Irgendwie unten in den Platten oder am Erdkern, also wo das Epizentrum ist, oder direkt an der Erdoberfläche, wo dann die Menschen das auch hören können. Sonst müssen denen ja permanent auch die Ohren platzen bei einem Erdbeben.
Ja, keine Ahnung, das ist wahrscheinlich auch unterschiedlich. Je nachdem, es gibt ja auch unterschiedliche Arten.
Das klingt jetzt schon so ein bisschen wie die Spotify-Zahlen, Sebastian.
Ja, sorry. Aber Platz 2 noch ganz schnell hinterhergeschoben, Explosion einer Atombombe, 278 Dezibel.
Gut, ich glaube, bei der Atombombe ist die Lautstärke dein geringstes Problem.
Ja, das stimmt.
So,
aber
jetzt
Top 1, wer dachte, dass der Krakatau nicht zu toppen wäre, der hat noch keine Bekanntschaft mit dem Tambora gemacht, übrigens auch in Indonesien, im Jahre 1815 mit 320 Dezibel. Haben Sie das da auch schon gemessen?
Ach, gab's da überhaupt schon Dezibel?
Ich habe keine Ahnung.
Hat man da nicht noch in Atü gemessen?
Vielleicht ist auch diese Hitparade wieder komplett an den Haaren herbeigezogen. Ja. Lassen wir das mit den Hitparaden.
Also ich weiß von mir aus, dass ich, wenn ich hier Podcasts höre oder Musik höre mit meinen kleinen AirPods, dann ist das so eingestellt, dass ich nicht über die 50 Dezibel-Marke stoße. Das heißt also, da bei der Band in dem Speisesaal war es doppelt so laut.
Und wie heißt jetzt die Band? Hatte sie einen Namen?
Es waren auch sogar einige unter den Gästen, die sogar Fanshirts trugen. Also die wussten offensichtlich, dass diese Band dort auftritt.
Also schon sozusagen regional bekannt.
Ja, wahrscheinlich so eine kleine Lokalberühmtheit.
Okay.
Ja. Ich hätte gern mehr von denen gehört, denn die konnten was. Aber gut. Es hat nicht sollen sein, Sebastian. Aber wo wir gerade bei Musik sind, ich habe in der letzten Woche eine Rezension gelesen zu einem Buch, das den Titel trägt Das Echo der Zeit, die Musik und das Leben im Zeitalter der Weltkriege. Wir verlinken den Artikel unten. Das Buch klingt interessant. Die Rezension ist gut geschrieben. Und hier sind zwei Passagen, die ich kurz vorlesen möchte. Zitat: Was kann die Kunst einer solchen Geschichtsvergessenheit entgegensetzen? Es geht darum, dass man irgendwelche Statuen stürzt oder sie, weiß ich nicht, ersetzt. Der amerikanische Kulturhistoriker Jeremy Eichler, bis vor kurzem Chefkritiker für klassische Musik bei der Zeitung Boston Globe, befasst sich in seinem Buch Das Echo der Zeit exemplarisch mit 4 Kompositionen von Richard Strauss, Arnold Schönberg, Benjamin Britten und Dmitri Schostakowitsch, die zu einer vertieften Auseinandersetzung mit dem Zweiten Weltkrieg und dem Holocaust anregen. Mehr als steinerne Denkmäler, die von Verfall und Zerstörung bedroht sind, könnten musikalische Mahnmale lebendige Verbindungen zur Vergangenheit herstellen, lautet Eichlers Kernthese. Durch die Unmittelbarkeit des Klanges könne die Musik zudem eine Brücke schlagen zwischen Intellekt und Gefühl. Sie werde somit zum Medium des kulturellen Gedächtnisses schlechthin. finde ich nachvollziehbar. Musik als Teil des kulturellen Gedächtnisses, das einem mehr gibt oder einen größeren Eindruck hinterlässt, als wenn man sich vielleicht eine Statue von Bismarck anschaut. Siehst du das ähnlich?
Ja.
Weil doch durch die Musik Gefühle transportiert werden.
Ja, wollte ich gerade sagen, es ist emotionaler.
Genau, und dann auch natürlich quasi als Flaschenpost. Das sind ja dann teilweise auch Stücke, die Jahrhunderte alt sind. Und heute erleben wir diese Stücke, die vor Jahrhunderten ein Komponist auf Papier gebracht hat. Ist doch fantastisch.
Ja, das ist schön. Jetzt wollte ich aber nochmal nachfragen. Also um welche Komponisten ging es jetzt? Richard Strauss, kann ich mich jetzt erinnern? Was war noch? Schostakowitsch und was?
Strauss, Schönberg, Britten und Schostakowitsch. Die hat er sich herausgepickt. Ja.
Und die haben die alle noch während des Zweiten Weltkriegs gelebt? Bin ich jetzt unsicher.
Ja.
Ah, okay.
Mhm.
Okay, und die haben also während des Weltkriegs komponiert und ja.
Und es geht noch weiter. In der zweiten Passage, die ich gerne zitieren möchte, heißt es, Eichler, oder er spricht sie wahrscheinlich Eichler aus, bietet mit seinem gut lesbaren Buch nicht zuletzt eine Wegleitung für ein vertieftes Hörverständnis. Durch ein solches Deep Listening könne aktives Erinnern praktiziert werden. Sobald ein Werk in die Welt eintritt, wird es zu einer Art Palimpsest, dem jede Aufführung, jeder Musiker, jeder Zuhörer eine neue Textschicht hinzufügt und damit eine neue Bedeutungsebene. Mit der Zeit werden große Meisterwerke somit selbst zu riesigen Archiven des öffentlichen Gedächtnisses. Ich meine, nichts anderes macht unser Podcast ja. Wir geben unseren Senf dazu und überlagern quasi das, was der Komponist eigentlich sagen wollte, wenn er überhaupt etwas sagen wollte. Wir geben dem unsere Bedeutung. Es wächst also.
Ja, das stimmt. Und ich finde auch, dass man, wenn man mehr über den Kontext weiß und die Entstehungsgeschichte eines Liedes oder eines Albums, hört man das auch nochmal anders. Also ich glaube, dass wenn du jetzt ein Stück von Richard Strauss hörst und du weißt, er hat hat dieses Stück während des Weltkriegs und hatte da vielleicht auch irgendwelche bestimmten Empfindungen dabei komponiert, dann hörst du es anders. Weil du dem, also du hast ja gerade gesagt, es wird dem eine neue Schicht, eine neue Textschicht, eine neue Interpretationsbedeutungsschicht beigemessen. Ich glaube schon, dass das eine Rolle spielt.
Und deswegen ist es so wichtig, ein Geschichtsbewusstsein auch zu haben.
Ja, und weißt du, was ich spannend finde? Und so ging es mir bei einem Song aus dem Album, das wir jetzt gehört haben.
Ja.
Wenn man...
Willst du das jetzt schon anbringen jetzt oder soll ich erst eine hervorragende Überleitung anbringen, Sebastian?
Ja, du kannst auch erst eine Überleitung bringen, damit wir da hinkommen.
Gut.
Aber es passt, wobei ich kann es auch noch allgemein formulieren.
Ja.
Ich finde, es ist nämlich so, wenn wir jetzt Lieder hören, vor allen Dingen englischsprachige Lieder oder also jetzt in meinem Fall auch französischsprachige oder italienische, wie auch immer, wo ich den Text jetzt nicht so beiläufig verstehe.
Mhm.
Ja. Da ist ja, also für mich ist da der Text häufig wie ein zusätzliches Instrument. Man achtet gar nicht so sehr auf den Text und seine Bedeutung.
Wie bei Cocteau Twins, diese Fantasiesprache.
Ja, genau. So, jetzt ist es bei englischsprachigen Titeln so, wenn man sich mal darauf konzentriert und versucht, den Text zu verstehen, oder man kann ja auch nachschlagen und sich den Text dann durchlesen, und man dann mal genau darauf achtet, was dort eigentlich gesungen wird, und man quasi diese Textebene dann auch noch zusätzlich zu den Instrumenten hat, hört sich das Lied für mich direkt wieder anders an.
Das heißt also...
Also es gibt da eine Verschiebung.
Ja, das heißt also, die Lyrics, um es mal neudeutsch zu sagen, beeinflussen die Musik, und geht das aber auch umgekehrt? Dass die Musik... Ich meine, es kann ja schon... Wir hatten es ja schon... Die Musik klingt wunderbar fröhlich und freundlich, aber der Text ist so melancholisch. Und dann hast du auch oft gesagt, das passt irgendwie gar nicht zusammen. Und dann steht man da und weiß nichts damit anzufangen.
Ich glaube schon. Ja, und ich glaube schon, dass die Musik die Bedeutung des Textes unterstreichen kann, betonen kann oder eben auch im Widerspruch dazu stehen kann. Ja. Ähnlich wie das bei Filmmusik ist, ne? Also wenn du da eine Szene hast, die mit einer sehr melancholischen oder traurigen Musik begleitet wird, dann wirkt ja diese Szene ganz anders, als wenn da jetzt irgendwie eine fröhliche Musik dabei ist.
Und Musik als kulturelles Gedächtnis, wie wir gerade gesagt haben, das steht ja allgemein in der Tradition der Oral History. Ich meine, früher wurde ja alles mündlich weitergegeben. Ja, Märchen, ja. Sagen, ja. Die Odyssee, Mythen. Vor der Schrift musste man es mündlich weitergeben. Und die Musik ist im Prinzip, auch wenn sie schriftlich fixiert ist, ist ja total Oral History.
Naja, aber du hast ja zumindest die Noten, um sie aufzuschreiben.
Ja, aber wenn wir es hören, wir hören es ja. Wir konsumieren Musik ja nur mündlich.
Ja. Ne?
Also
ja,
auditiv.
Ja.
Wir lesen ja. Das jetzt nicht. Mhm.
Das ist jetzt schon die Überleitung?
Nein, die Überleitung ist, Achtung, okay. Kommen wir zur Überleitung. Und ich markiere das so, damit die Leute auch wissen, dass es jetzt ernst wird. Hm. Erinnerst du dich noch an unsere 15. Episode, Sebastian? Als wir
an unsere 15.
Episode. The Psychedelic...
Wie viel dir so? Wir sind...
Ja.
Ja?
Wir haben...
The Psychedelic First.
The Psychedelic
ja.
First.
Ja, richtig. An die erinnere ich mich.
An die erinnerst du dich, so. Und ich hatte damals, das war zur Zeit der Europameisterschaft, da hatte ich dich gefragt, ob du denn auch ein aktuelles Trikot der deutschen Nationalmannschaft hast. Und das hast du verneint.
Ja, habe ich immer noch nicht.
Und du hast es immer noch nicht. Das heißt, wir wissen immer noch nicht, ob du pretty in pink aussiehst. So. Und zur heutigen Episode gibt es quasi ein sensorisches Update. Man sieht nicht pretty in pink aus, man klingt pretty in big pink. Und jetzt musst du übernehmen, Sebastian. Nach deinem Applaus, den ich gerne annehme.
Naja, okay. Also,
ach nun komm.
Wir hatten schon bessere Überleitungen. Ja. Aber wir haben Music from Big Pink gehört. Das ist das Album der Band The Band. Und das hat mich erst irritiert, ne? Warum nennt sich eine Band The Band? Ist ein bisschen einfallslos, ne?
Aber da habe ich auch sofort wieder an dich gedacht und an unsere Episode von The Smiths, wo du gesagt hast, die haben sich The Smiths genannt, um eben der Otto-Normal-Mensch zu sein, um nicht herauszustrichen. Sie sind eben The Band.
The Band, aber das ist so, wie wenn ich meinen Hund Hund nenne oder
das
ich sage zu
Columbo
meiner Katze.
Getan.
Katze. aber also, na gut, meinetwegen. Also, The Band, die Band The Band hat 1968 das Album Music from Big Pink veröffentlicht. Ja, oder was ist Big Pink?
Big Pink ist ein Haus, ich glaube im Staat New York, das pink oder rosa verkleidet ist. Und drei der Bandmitglieder haben das 1967 gemietet, um in der Nähe Bob Dylans sein zu können, der damals nach einem doch recht gravierenden Motorradunfall sich in Woodstock erholte. Und um jetzt nicht irgendwie immer reisen zu müssen, dachte sich The Band, dann mieten wir uns da ein und können mit Bob so ein bisschen im Keller jammen. Und der kam dann rüber und diese Basement-Tapes, diese Aufnahmen aus dem Keller, sind dann, ich glaube, Mitte der 70er zum ersten Mal offiziell veröffentlicht worden. Die kursierten als Bootlegs. Und 2017 sind diese Aufnahmen, ich glaube, als Volume 11 von Bob Dylans Bootleg Series veröffentlicht worden. Und ich habe die, glaube ich, damals, das muss vielleicht 2011 oder so gewesen sein, oder 13, 14, ich glaube, ich habe die sogar damals noch gekauft. Das war recht teuer. Also ich habe diese Basement-Tapes und Sebastian, das wird dir jetzt nicht gefallen, aber ich glaube, sie sind 6,5 Stunden lang, wenn du sie dir komplett anhörst.
Ja, das ist lang.
So Big Pink, dieses Haus also, das da 1967 bezogen wurde, ist inzwischen wieder in privater Hand. Ich dachte, ach Mensch, entweder ist es verrottet, ist es abgerissen worden oder ist es ein Museum. Nein, man benutzt es offensichtlich, also man kann da übernachten. Für Touristen. Musikinteressierte Touristen können das mieten.
Okay.
Vielleicht über
also Bed and Breakfast
Airbnb
oder, so. Okay.
oder sowas. Also seit 2017 oder bis 2017 auf jeden Fall, das ist der Stand der Dinge, ist das hier, kannst du Urlaub machen. Also wer mal in der Nähe ist, die Stadt heißt West Saugerties oder Saugerties in New York. Also im Bundesstaat New York.
Im Bundesstaat New York. Ja.
Da wurde also Music from Big Pink, da ist es entstanden. Die Adresse ist, falls man das wissen möchte, 56 Parnassus Lane.
Gut. Und 1968 war es das erste Album der Band?
Ja.
Ja.
Also und, das erste Album, das The Band als The Band herausgebracht hat. The Band heißt ja auch nur The Band, weil sie vorher immer so supportive, also Background Showband für andere Künstler waren, unter anderem auch für Bob Dylan. Und da waren sie eben nur die Band von Bob Dylan oder die Band von, wie hieß er noch, Hawkins?
Ronnie Hawkins.
Und deshalb hießen sie erst The Hawks, glaube ich. Aber weil sie eh immer als The Band angekündigt wurden und angesprochen wurden, hat man gedacht, dann nehmen wir das doch als offiziellen Namen.
Ach so, ne? Ja, weil es dann hieß, ne, jetzt kommt Bob Dylan and Band. Ja,
oder,
ne?
Oder also, man hat nur gesagt,
seine Band.
Oder man hat nur gesagt, jetzt ist Bob Dylan da. Die Band kann ja hinten schon mal aufbauen oder so. Oder wo ist jetzt die Band? Wo schläft die Band? Die Band muss noch in den Bus. Habt ihr die Instrumente der Band? Ne? Die hatten keinen Namen. Da haben sie sich gesagt, ja, wenn doch eh alle uns The Band nennen, dann heißen wir jetzt offiziell The Band. Kanntest du denn The Band, Sebastian?
Nein, ich kannte sie nicht.
Kanntest du denn
also zumindest
The Last Waltz wenigstens, diese Dokumentation von Martin Scorsese?
Nein, habe ich auch nicht gesehen.
Aber du kanntest Bob Dylan.
Ich kannte Bob Dylan und so im Nachhinein dämmert es mir, dass ich auch das ein oder andere Lied, glaube ich, schon mal gehört habe. Aber es war mir jetzt nicht so präsent.
Ja.
Also eher so im Unterbewusstsein vielleicht.
Mhm.
Aber es hat dem Hörgenuss keinen Abbruch getan. Und damit kann ich schon mal sagen, dass mir das Album gut gefallen hat.
Ja, dito. Also ich kannte das Album.
Ja.
Aber ich habe es zuletzt vor Jahren gehört. Und jetzt für den Podcast natürlich aufmerksamer. Ich habe es zum ersten Mal gehört vor wenigen Tagen, als ich ein neues Billy-Regal zusammengeschraubt habe. Und eben tatsächlich vor ein paar Stunden, da habe ich mir doch glatt noch die diese Deluxe-Version angehört, wo ich ein bisschen enttäuscht war. Die nennt sich also 2018 Stereo Remix and Remaster. Und die hat jetzt nur 4 Songs mehr. Hat 17 Songs. Und ganz ehrlich, ich habe vom Klang, von der Qualität, ich habe keinen Unterschied gehört bei den Songs, die auf dem Originalalbum eh schon sind. Und das Album, was wir für heute gehört haben, also quasi das Originalalbum, jetzt hier im Stream, das ist auch schon eine remasterte Ausgabe aus dem Jahr 2000. Wie ist das bei dir? Hast du die auch?
Ja, genau, auch die 2000er Version.
Mit 11 Songs.
Mit 11 Songs.
41
genau.
Minuten lang.
Ja.
Ja. Wie würdest du diese, oder was ist das Besondere der Band, beziehungsweise was ist das Besondere von Music from Big Pink? Warum wird dieses Album durch die Decke gelobt, muss man ja schon sagen. Ich habe gelesen, eine Seite im Internet, glaube ich, hat diesem Album 99 von 100 Punkten gegeben, was schon sehr, sehr viel ist, Sebastian.
Oh, das ist wirklich viel.
Ja.
Also ich habe mich jetzt mit den offiziellen Kritiken gar nicht beschäftigt. Ich kann das jetzt wirklich nur rein aus meiner Sicht
Und genau das
urteilen.
Wollen unsere Hörer hören.
Also was mir hier wirklich aufgefallen ist, auch im Kontrast zu allen Alben, die wir bisher gehört haben, es ist schon vielfältig und vor allen Dingen, ich finde es diesmal sehr abwechslungsreich in der Musik,
ja,
also in den Instrumenten, in diesen Arrangements.
Es schließt also nahtlos an den Rufus Wainwright an.
Ja, ja, man kann es nicht so ganz vergleichen, finde ich. Weil es auch, finde ich, jetzt vom Stil was völlig anderes ist. Aber ich finde von der Vielfalt und auch vielleicht von der Ausdrucksstärke, fand ich das jetzt durchaus sehr ansprechend. Ja.
Also es hat, es vermischt die Genres Folk und Rock und Country und Blues und R&B und Soul. Das ist alles drin. Und das war vielleicht, wenn man, wir haben es ja eben gesagt, dass man den geschichtlichen Kontext auch so ein bisschen immer mithören sollte und sich da informieren sollte. Das war im Jahr 1968, wo alle so psychedelisch drauf waren und möglichst immer mehr und im Studio immer bessere Effekte reinbringen wollten. Das war schon quasi im wahrsten Sinne back to the roots. Und The Band hat ja im Prinzip dieses Genre des Amerikaner, hieß es, glaube ich, ne? Maßgeblich gegründet.
Der Amerikaner? Ja. Mhm. Ist das so dieser, also was macht Amerikaner aus? Ist das so dieses nicht hochgetunte, sondern...
Nee, das ist eher sowas wie Blues, Country, Folk, was in Amerika, oder Gospel auch.
Ja, aber noch eher so diese handgemachte,
ja, genau,
Musik, ne?
Ja.
Also, ja.
Das Traditionelle. Genau. Country ist ja auch dabei, ne? Wobei man jetzt,
ja,
also
auch wirklich
Country, eher höre ich da eher weniger.
Ja doch, es gibt einen Song, wo ich echt dachte, oh, das ist mir jetzt aber ein bisschen zu country-mäßig.
Und zwar, müssen wir da reinhören? Dann hören wir sofort mal den ersten rein. Nenn ihn doch
ich
mal.
Hab's mir leider nicht aufgeschrieben.
Dann nenn doch einfach mal, damit wir überhaupt mal was vorspielen von The Band, nenn doch mal deinen ersten Favoriten.
Ja, da muss ich ein bisschen weiter ausholen.
Ja, bitte. Wir haben ja Zeit.
Mein erster Favorit ist das Lied, also jetzt, ich habe jetzt hier keine feste Reihenfolge, aber, also einer meiner Top-Favoriten auf dieser Platte ist Lied Nummer 8, Chest Fever. Und jetzt muss man dazu aber wissen, ich persönlich bin kein großer Fan von Hammond-Orgeln.
Mhm.
Also diese Hammond-Orgelmusik ist eigentlich nicht so mein Fall.
Ja.
Wenn man aber das Lied Chest Fever hört, was absolut dominiert wird von einer Hammond-Orgel, ist das super.
Gut.
Also finde ich ganz große Klasse.
Also aufgrund dieser Hammond-Orgel, die offensichtlich ein herausragendes Instrument ist, zumindest in den letzten 23 Episoden, kommt hier in Track 8 vor und deshalb hören wir rein. Ich habe Chest Fever nicht favorisiert.
Okay.
Ich meine, ich hab nichts
das
gegen.
Das ist erlaubt.
Ich habe nichts gegen das Album. Ich kann das rauf und runter hören. Aber wenn man favorisieren müsste, wenn man auswählen müsste. Ich habe 5 Songs, eigentlich nur 4. Also ich kann ja gleich sagen, warum der eine rausfällt. Das ist I Shall Be Released, der letzte Song. Das ist ein Bob Dylan Song. Also den mag ich auch von Bob Dylan lieber. Hier wird er in einer absoluten Falsetto-Stimme gesungen. Das ist mir zu hoch. Das gefällt mir nicht so. Da nehme ich das Dylan'sche Original. Also bleiben noch 4 The Band-Titel. Beziehungsweise beim ersten ist sogar der Dylan noch als Co-Autor dabei. Und zwar gleich Track 1, Tears of Rage. Das ist mein erster Favorit.
Okay, hören wir mal rein.
Wir hören rein. Ich sehe gerade, Sebastian, es tut mir leid. Es ist auch mit 5 Minuten 20 der längste.
We carried you in our
habe ich übrigens sofort an Creedence Clearwater Revival denken müssen. Das Album, was wir gehört haben, kam ja ein Jahr später raus. Und auch die Allman Brothers. Ne, das ist alles so. Ja,
klingt schon ein bisschen ähnlich.
Also
ja.
Ich vermute auch glatt, dass die da sehr viel beeinflusst worden sind. Und es ist ja auch interessant, ne? Es wurde ja nicht nur von der sozusagen von der offiziellen Kritik so hochgelobt, ne? Ich habe hier gelesen, Eric Clapton, der nannte das Album Music from Big Pink als Grund für die Auflösung seiner Band Cream. Ja, er wollte also eher in diese Richtung gehen, wie The Band. Er wollte da sogar einsteigen, weil ihm das so gut gefiel. George Harrison war von der Musikalität und dem Gemeinschaftsgefühl von The Band beeindruckt. Roger Waters von Pink Floyd hat sogar gesagt, es ist das zweitwichtigste Album der Rockgeschichte nach Sgt. Peppers von den Beatles.
Okay.
Das sind jetzt natürlich auch alles, ich meine, das, ob man da jetzt den geschichtlichen oder den musikgeschichtlichen Kontext sehen muss, weiß ich nicht. Also ich würde es so hoch jetzt auch nicht hängen wollen.
Ja.
Nein.
Das sind doch so ein paar Schleimereien.
Das stimmt.
Okay. Das waren schon deine Favoriten?
Nein, das war du hast Tears
von
of Rage.
Favoriten gesprochen.
So.
Ja.
Und dann kommen wir zu meinem zweiten Favoriten, den du so ein bisschen schon angeteasert hast, indirekt, dazu aber dann mehr. Und zwar der wahrscheinlich sehr bekannte oder bekannteste Song, The Weight. Take a load off. Was hat es denn da jetzt mit Ringo Starr auf sich, Sebastian?
Ja, also das ist erstens mal der Song, wo ich glaube, ihn auch vorher schon mal gehört zu haben. Mhm. Ich glaube, das ist auch in der Tat so ein Song, den man vielleicht mal irgendwo im Radio hört. Und ja, was hat das Ganze mit Ringo Starr zu tun? Was?
Ringo!
Ja, Ringo. Ja. Also der Ringo Starr und viele andere und vor allen Dingen auch ein Bandmitglied von The Pink. The Pink sag ich schon. The Band.
The Floyd.
The Pink Band.
The Pink Panther.
Ja, ihr wisst schon. The Band, ne, die im Big Pink House ein Album aufgenommen haben. Also der Robbie Robertson, der hat zusammen mit Ringo Starr und vielen anderen Musikern vor ungefähr 5 Jahren diesen Song noch einmal aufgenommen und das über den ganzen Globus verteilt. Da gibt es ein super spannendes Video auf YouTube zu dem Thema, was du mir freundlicherweise weitergeleitet hast.
Ja, und
hast.
Ich verlinke es für unsere Hörer, damit sie da sofort draufklicken können. Das handelte sich um so eine Charity-Organisation, Playing for Change, mit dem Hintergrund, glaube ich, Musik verbindet. Ja, kommt doch zusammen und spielt doch ein bisschen Musik zusammen. Und sie haben The Weight genommen, um eben mit Musikern aus, ich glaube sogar von allen Kontinenten, wobei ich weiß jetzt nicht, ob Australien dabei war, aber es war Kongo, jemand war dabei, einer aus Argentinien. Am besten hat mir die Dame aus Spanien gefallen, die dann nur so mit diesen Rasseln.
Ja, genau, die hatte den einfachsten Job.
Also wirklich, das fand ich toll. Ja, also ja. Wir empfehlen den Hörern, jetzt nicht nur Hörer zu werden oder zu bleiben, sondern auch mal zuzuschauen bei dem Video von The Weight. Und ich finde das toll. Sie haben es im Titel dieses Videos, ne? Featuring Ringo Starr and Robbie Robertson, also der Ringo noch vor dem Robbie genau. Robertson. Ne?
Ja, er ist das Zugpferd. Also, das ne? ist, also ja. Der Ringo ist das Zugpferd.
Gut.
Also, da sind mir mehrere Dinge aufgefallen.
Und zwar?
Nummer 1. Ringo Starr sieht da wahnsinnig jung aus. Ne? Ringo Starr ist jetzt, glaube ich, so, wie alt ist er? 84, 85 so in dem Dreh müsste er sein. Dieses Video wurde vor 5 Jahren aufgenommen. Das heißt, er war dann 79. Mhm. Und also er sieht nicht aus wie 79. Ich glaube, er färbt seine Haare.
Färbt. Ja,
also,
ja.
Also, okay, er sieht wirklich relativ vital aus. So, was ist mir noch aufgefallen? Also, wie gesagt, es geht über die ganzen Kontinente. Es wird auch immer eingeblendet, wo sich die Personen befinden. Mhm. Nur bei Ringo Starr nicht. Also, es geht mit Ringo Starr los, da wird sein Name eingeblendet, aber nicht der Ort, an dem er sich aufhält.
Bei Ringo hätte man unten drunter Universe einblenden müssen. Ja, er ist überall. Ja. Er ist omnipräsent. Aber ich weiß, ja, das ist bei ihm zu Hause aufgenommen worden, und zwar in seinem Los Angeles Domizil. War dann, ja, das, da war schon genau, einer aus Los Angeles, glaube ich. Ne, ist nicht hier Robbie Robertson, ist der nicht auch in Los Angeles? Vielleicht hat man dann darauf verzichtet.
Ja, der ist auch in Los Angeles, und da sind doch nochmal so zwei Damen, die, glaube ich, auch am Strand von Los Angeles irgendwie sind. Hm. Aber Hawaii ist dabei, ja, es ist Japan dabei, es ist Kathmandu dabei. Mhm. Ja, und ich finde, es ist eine wunderbare Version dieses Liedes.
Also ich finde es schon fast besser als das Original.
Ja, es ist natürlich so ein bisschen frischer, moderner. Mhm. Ja, es entspricht mehr dem aktuellen Hörerlebnissen, die man sonst so hat, ja, ne? die in den Hörgewohnheiten, ja. Aber was ich insgesamt zu dem Album sagen muss, ich fand es insgesamt recht modern. Ja. Es ist irgendwie zeitlos. Ja. Und ich finde es ehrlich gesagt moderner als so manche Beatles-Platte. Das magst du jetzt nicht hören, ich weiß. Aber ich finde, da sind Lieder dabei, die könnten 10 Jahre alt sein. Ne? Wie die Musik gemacht ist, wie sich das anhört, die Kombination der verschiedenen Instrumente. Das könnte heute produziert worden sein.
Ja. Kann ich kurz noch einhaken?
Geht da nicht drauf ein. Findet ja doof, weil ich habe die Beatles kritisiert.
Nein,
aber freu dich doch.
Sebastian,
immerhin ist Ringo Starr in dem Video.
Sebastian,
freu dich doch.
Ich möchte da kurz einhaken. Und zwar, ich hatte doch schon erwähnt, dass dieses Album deshalb 1968 heraussticht, weil es eben sich diesem ganzen psychedelischen modernen Kram entzieht. Und quasi back to
dem
the
damals
roots
modernen
geht.
Kran. So. Ja, den damals modernen. Ja.
Aber man darf nicht vergessen, wenige Monate später, im November 1968, kamen die Beatles mit dem weißen Album raus.
Ja.
Mehr muss ich nicht sagen.
Ich bin da jetzt nicht so sattelfest. Ja. Ich müsste jetzt das weiße Album. Ja. Welche Lieder sind da drauf? Sag mal ein paar.
Das führt jetzt zu weit, Sebastian. Wir haben nur geringe. Wir sollten sowieso diese Episoden etwas kürzer halten, um unsere TikTok-Hörer nicht zu verschrecken. Ja. Deshalb gehe ich jetzt weiter. Nach The Wait habe ich den nächsten Favoriten. We Can Talk.
Ja, hat mir auch ganz gut gefallen.
Ja, We Can Talk deshalb, weil da ändert sich zwischendurch die Time Signature, also dieser, wie sagt man, der Takt. Das fand ich interessant.
Ja, ich finde generell, da gibt's ab und zu einfach mal so Brüche in den Liedern. Also dann klingen die auf einmal ganz anders. Und, einen Aspekt habe ich noch gar nicht angesprochen, weshalb es aus meiner Sicht auch so abwechslungsreich ist. Und ich bin jetzt nicht sicher, ob das generell für The Band gilt, aber da singt halt auch ab und zu, da singt nicht immer derselbe.
Na, es sind, glaube ich, 3 Sänger.
Ja, und also da gibt's dann unterschiedliche Stimmfarben, die man hört. Ne? Das eine Lied wird mal von dem einen gesungen, das andere Lied von dem anderen, mal singen sie zusammen. Ich finde, das macht's auch sehr abwechslungsreich.
Ja, das stimmt. Also die Musik, die Struktur der Songs, die Stimmen, alles abwechslungsreich. Also insofern, Sebastian, wir nähern uns doch, oder wir können langsam doch die 99 von 100 erklären.
Ja, aber ich habe trotzdem noch ein Problem.
Ja, ein Kritikpunkt bitte.
Ja, als du mir jetzt das Video schicktest, ne, und dann The Wait, ja, 50 Jahre The Wait, okay. Dann dachte ich mir, ja, es ist ein schönes Lied, jetzt muss ich mich nochmal mit dem Text beschäftigen.
Ja.
Dann habe ich mir den Text von dem Lied angeguckt. Und ich verstehe nicht so richtig. Also was wollen sie uns damit sagen? Da kommt einer nach Nazareth. Ich glaube, es ist, glaube ich, nicht das biblische Nazareth gemeint.
Nein.
Es könnte auch Nazareth in Pennsylvania sein.
Ja, es ist das Nazareth, das, ich glaube, es stand auf der, da hat Bobby Robertson, ne?
Bobby. Ja.
Ich glaube, da hat er die Gitarre gekauft auf der er dann dieses Lied komponiert hat. Er hat drunter geschaut und dann stand da noch Nazareth Guitars oder irgendwie
sowas.
Ja,
das kann sein, weil ich habe mich gefragt, also es ist nicht das biblische Nazareth, welches Nazareth ist es denn? Es gibt ein Nazareth in Pennsylvania und da gibt es eine weltberühmte Gitarrenmanufaktur.
Aha.
Die berühmten Martin-Gitarren.
Ja, guck
an. Und da hat er sie offenbar gekauft und Ja, da kommt er hin, ja? Dieser Mensch, der da dann singt oder um den es da in diesem Lied geht.
Ja.
Dann gibt's da eine Miss Fanny, ich weiß nicht, was diese Fanny soll, ist vielleicht auch eine Anspielung, die ich nicht verstehe.
Also ich weiß, dass alle Figuren, die dort namentlich genannt sind, dass die real existierten.
Ah, okay. Gut, also ja, und irgendwer nimmt irgendwem da eine Last von der Seele oder was auch immer. Keine Ahnung, vielleicht ist auch die Gitarre zu schwer.
Ja, und das Interessante ist ja diese Frage, wenn du doch eh schon da bist, kannst du dann noch bei dem und dem vorbeigehen und das machen?
Ja, genau, und dann ja, und einer ist so müde und irgendwie fühlt er sich so schwer und ja, gut, man muss vielleicht dabei gewesen sein.
Man muss in Nazareth geboren worden sein.
Ja, vielleicht.
Ja. Sebastian, gut. Jetzt nenn du doch noch einen deiner Favoriten. Nach Chest Fever, wen hast du noch markiert?
Ja, The Wait hatte ich auch in der Tat markiert, ja. Und also ich fand jetzt alle ziemlich gut, ja. Deswegen, ich habe jetzt gar keine, also so als Top-Favoriten habe ich sonst gar keine weiter markiert.
Ich habe nur noch den Lonesome Susie. Lonesome Susie. Super langsam,
persönlich, ja,
super klagend.
So.
Oh Gott, Susi. Und interessanterweise, ich hatte ja eben erwähnt, ich habe mir diese 2018er Deluxe-Version auch angehört. Und da ist tatsächlich eine alternative Version von Lonesome Susie drauf. Und die ist wesentlich, was heißt wesentlich, aber die ist schneller. Und sie ist, glaube ich, auch nur akustisch eingespielt. Gefiel mir noch besser. Das ist meistens so, wenn man so Bootlegs hört oder so alternative Versionen von Songs und gerade von Songs, die man schon ewig kennt und tausendmal gehört hat und dann hört man quasi vom Songschreiber, also quasi der den Song erfunden hat, dann hört man vielleicht ein, zwei oder sogar drei unterschiedliche Outtakes. Und man denkt sich, meine Güte, die sind ja alle sehr viel besser als das, was er nachher offiziell rausgebracht hat. Wieso hat er denn diese Version nicht rausgebracht? Kennst du solche Songs auch?
Ja, kenne ich auch. Es geht mir sogar mit manchen Beatles-Songs so. Wenn man die so in einer instrumentalen Version oder so hört, finde ich sie auch manchmal besser.
Ja.
Aber gut, gibt's durchaus.
Sebastian, deine Beatles-Sticheleien bringen mich überhaupt nicht aus der Kontenance. Also
ich warte ja noch darauf, dass irgendwann mal die Beatles hier gezogen werden.
Ja, aber du weißt doch, wenn die Beatles gezogen werden, muss hier an meiner Stadt jemand anders sitzen.
Na, wieso das? Ich kann es ja dann kritisieren und du rückst es dann wieder gerade.
Okay, so machen wir es.
Ja. So, es irritiert mich noch etwas.
Und zwar?
Also die Band besteht aus 1, 2, 3, 4, 5 Personen.
Ja.
Es sind 4 Kanadier und ein Amerikaner.
Ja.
Und auf dem Cover.
Oh, wir kommen zum Cover.
Sieht man 6 Musikanten.
Ja.
Habe ich mich auch gefragt, wieso? Ist da jetzt noch irgendwie der Bob Dylan dabei? Oder was soll das jetzt?
Was sieht man denn überhaupt auf diesem, also es hat für mich etwas von naiver Kunst.
Ja, genau, es ist ein,
das ist das, was der kleine
Bild.
Timmy aus der 4. Klasse mittags nach Hause bringt und sagt, Mama, guck mal, was wir in der Schule gemalt haben. So und so in etwa sieht das ja aus. Also was sieht man dort genau?
Man sieht ein gemaltes Bild. Ich würde sagen, es könnte so ein bisschen mit Kreide gemalt sein. Es ist so ein bisschen.
Oder Acryl oder sowas?
Na, Acryl würde ich jetzt eher nicht sagen. Es ist für mich irgendwie was mit Kreidefarben.
Ist auf jeden Fall auf einer Leinwand, wie ich das hier sehe.
Ja. Und es ist schon eher naive Kunst.
Ja.
Und man sieht einen Gitarristen. Ist das nicht sogar ein Sitar-Spieler, der da unten sitzt mit so einer Schüssel auf dem Kopf?
Ja.
Das dann
ist vielleicht eine Klangschale, Sebastian, wie man sie für so Meditationen benutzt. Oder ein großer Teepot.
Ja, und dann, weißt du was, da gibt's noch einen Pianospieler, also da so einer, der wird so, der so bäuchlings klettert er übers Klavier
ja.
und spielt quasi so von hinten auf den Tasten. Und da macht da vor dem Klavier einer Räuberleiter und hilft ihm sozusagen über das Klavier.
Oder er hält
vielleicht
ihn fest,
gehört
dass
er gar nicht zur Band.
Er hält ihn vielleicht fest, dass er nicht rüberfällt.
Ja, ja, wer weiß, auch das. Und ganz klein im Hintergrund ist noch ein kleiner Trommler.
Mhm. Mit einem Hut.
Trommelt. Ja,
und
unter
daneben
einem Baum
ein Bassist
sitzend.
Mit seiner Indianerfeder.
Ja. Ja. Und daneben ein großer Elefant. Der Elefant im Raum, in der Landschaft.
Oder ein Mammut, das sieht so wollen aus.
Ja, es könnte,
ja,
auch,
es
ein
könnte auch ein Mammut sein. Ja.
Ja.
Wer hat dieses Cover denn gemalt?
Oh, das weiß ich nicht.
Das ist ein Musiker namens Bob Dylan gewesen. Der hat wahrscheinlich gesagt,
ach was,
ich kenne die Leute, ich mal denen mal eben dieses Albumcover. Als kleines Geschenk sozusagen, weil sie ja mit ihm auf großer Welttournee waren. Unter anderem ja auch bei diesem berühmten Manchester-Zwischenfall. Ja, 66, 65, 66 hat Dylan ja angefangen und ist elektrisch geworden. Und das haben ihm ja viele seiner Folk-Fans übel genommen, dass er jetzt nicht mehr akustisch spielt. Und er war in Manchester, oder ich glaube, man sagt Manchester, ne? 66. Und weil er nun eben elektronisch gespielt hat, hat in so einer kurzen Pause jemand aus dem Publikum gerufen, Judas! Und okay. Dylan hat gesagt, ich glaub dir nicht, du bist ein Lügner. Und dann hat er sich zu seiner Band, die damals dann seine Band noch war, umgedreht und hat dann gesagt, play it fucking loud. Und dann haben sie Like a Rolling Stone gespielt. So dass denen wahrscheinlich allen die Ohren weggeflogen sind, wie anderen Leuten im Speisesaal einer örtlichen Schützenhalle.
Oder am Rande des Krakatau.
Oder am Rande des Krakatau, während ein Space Shuttle startet.
Ja, genau.
So.
Okay, ja, dann war es ein günstig hergestelltes Cover.
Ja,
offenbar,
ja,
wenn
richtig.
Bob Dylan das gemalt hat.
Ja, richtig. Aber es gibt natürlich noch, man muss ja die LP, und deswegen, man muss wieder dieses Album in seiner Zeit sehen. Es gab es ja nur als LP. Und da waren dann im Album dann noch, ich glaube, ein Schwarz-Weiß-Foto von der Band. Ohne Namen. Mhm. Ne? Und ich meine, das trifft ja jetzt auch schon wieder. Die Band heißt The Band. Also irgendwie anonym. Und dann sind auf dem Cover Zeichnungen, Skizzen oder irgendwie abstrakte Männlein da, die ja mit der Band selbst nichts zu tun haben. Also auch wieder anonym. Könnte jeder sein. Und es ist, wie du eben sagtest, einer mehr als in der Band überhaupt sind. Also es kann jedermann wieder sein. Interessant, ne?
Interessant und möglicherweise auch schon ein kleiner Blick in die Zukunft, weil dieser kleine Mann dort, der die Sita spielt, das ist doch der das da in dem Video von vor 5 Jahren in Kathmandu sitzt.
Richtig.
Und auch Sita spielt.
Oder der da dann wiedergeboren worden ist.
Ja, vielleicht auch das.
Vielleicht auch das. Also hat jetzt Music from Big Pink, das Albumcover an sich, hat damit auch wieder nichts zu tun. Wir wissen
absolut gar nichts.
Das ist Musik, die in dem Haus namens Big Pink entstanden ist. Aber das Albumcover, ob es auch in dem Haus entstanden ist, weiß ich nicht. Aber ansonsten hat es mit dem Titel nichts zu tun. Und vor allen Dingen, warum ein Elefant? Und im Hintergrund ist ja noch so ein Baum. Der sieht aus, als hätte ihn der Ausbruch des Krakatau zu so einer Aschesäule werden lassen. Oder brennt der noch? Ja. Ist es vielleicht der brennende Dornbusch? Und diesem Elefanten oder Mammut, dem stehen da so 5 Haare zu Berge. Oder sind das Pfeile, die in seinem Kopf stecken? Tja.
Nein. Ich glaube, das sind Haare.
Okay.
Ja.
Gut, das ist das ist das
so
Album.
Viel zum Cover.
Das ist das Albumcover.
Gut. Ja, ist so auch durchaus beliebt, das Album. Allein The Wait hat über 355 Millionen Wiedergaben bei Spotify.
Könnte aber auch durch das Video jetzt nochmal gepusht worden sein vor 5 Jahren.
Ja, ich meine auch das Video. Allein das Video, das hat, warte mal. Das Video ist am 18. September 2019 veröffentlicht worden und hat über 42 Millionen Aufrufe.
Da kannst du mal sehen. Aber es war wahrscheinlich durch den Titel des Videos bedingt, ne? Ringo Starr steht da zuerst.
Genau.
Also die Spotify-Zahlen sprechen auch eine eindeutige Sprache.
Ja, also die sprechen in der Tat eine sehr eindeutige Sprache. Also wie gesagt, The Way, 355 Millionen Klicks und dann bricht es wirklich ab. Mhm. Ja, alle anderen Lieder sind im einstelligen Millionen. Ah nee, naja, stimmt nicht ganz. Bis auf Lied Nummer 11, mhm, I Shall Be Released, hat 20 Millionen. Alle anderen sind im einstelligen Millionenbereich. Und Tears of Range, das hattest du ja auch favorisiert, hat 5 Millionen. We Can Talk hat nur 3 Millionen. Und die wenigsten Klick hat This Wheels on Fire mit 1,7. Ach nee, stimmt gar nicht. Die Lonesome Susie, die hat nur 1,3 Millionen.
Schade. Einer meiner Favoriten.
Ja.
Und es ist ja so, dass die Band... oder sagen wir mal, einige Mitglieder von ihrem Leben weniger was hatten. Ne? Die sind ja teilweise in ihren 40ern oder 50ern verstorben. Einer hat sich umgebracht, hat sich erhängt. Der eine hat Drogen genommen oder einen Herzinfarkt bekommen. Und jetzt ist tatsächlich nur noch einer übrig. Und zwar Garth Hudson. Das ist der letzte der Original-Mitglieder.
Ist der Robbie Robertson auch schon tot?
Ja, der ist letztes Jahr gestorben.
Ah, mit 80. Okay, weil ich fand, der sah ja auf dem Video auch noch ganz fit aus.
Der ist letztes Jahr gestorben, 80 Jahre. Und der Garth Hudson, der eigentlich Eric Hudson heißt, der lebt noch als letzter und ist inzwischen schon 87.
Mhm.
Ja. Das war The Band. Also Sebastian, von der Neuroplastizität aus betrachtet, hat jetzt, also für meine Neuroplastizität war da jetzt nicht sonderlich viel Neues dabei, eben weil ich das schon kannte. Wie ist es dir gegangen? Wie geht's deinem Hirn? Oder ist es dir eher auf die Lungenflügel geschlagen?
Nein, sagen wir mal so.
Ja.
Jetzt in den letzten Wochen und Monaten waren jetzt für meine Hirnplastizität da schon Alben dabei, die auch wirklich... einige Schäden hinterlassen haben.
Du meinst, du brauchst mal wieder so ein Wellness-Ereignis.
Ja, das war jetzt wirklich eher Balsam für mein Hirn. Ja, das war jetzt wirklich mal auch wieder eine Phase der Entspannung. Mhm. Und es hat jetzt vielleicht nicht so sehr zur neuralen Plastizität beigetragen und da irgendwelche neuen Wege ermöglicht. Aber es hat vielleicht... die ein oder anderen Wunden aus den vergangenen Wochen heilen können. Und insofern bin ich sehr dankbar, dass das Schicksal uns dieses Album zugelost hat. Jetzt sind wir auch wieder offen für härtere Sachen.
Von Zentenarien und Ewigkeiten führte uns unsere Reise per Album durch die Galaxis über Geburtstagsfeiern vorbei an rekordverdächtigen Lautstärken und Musik als kulturellem Denkmal hin zu pinken Kelleraufnahmen und naiver Albencoverkunst. Naiv und künstlerisch wird auch unsere Reise weitergehen.